Guten Tag, schön, dass ihr alle da seid. Ich hatte heute Morgen kurz die Befürchtung, letzte Speaker, letzter Tag, Design Thinking, da wird ja nicht viel los sein, aber es sind doch einige gekommen. Das spricht bestimmt auch dafür, dass das Thema Design Thinking jetzt mehr und mehr so in die Öffentlichkeit kommt und mehr darüber geredet wird. Was ich heute gerne besprechen möchte, ist, wie man Design Thinking und all diese agile Entwicklungen, wie man das alles irgendwie zusammenkriegt, unter einem Hut kriegt, wie das perfekte Zusammenspiel sozusagen funktionieren könnte. Ich bin Bart Meuschen, ich bin User Experience Architekt bei Microsoft Services. Das heißt, dass ich nicht bei der Produktentwicklung helfe, sondern dass ich natürlich hier in Deutschland und EMEA weit auch mittlerweile unsere Großkunden helfen bei ihren Projekten. Ich selbst bin Belgier. Ich wohne schon seit 20 Jahren fast jetzt in Deutschland. Und ich arbeite für ein amerikanisches Unternehmen in EMEA. Das heißt, ich wechsle sehr oft die Sprache. Ich würde es leider auch in der Präsentation machen. Ich bin auch geborener Legastheniker. Selbst wenn es auf Niederländisch gewesen wäre, das Ding wäre voller Grammatikfehler. Bitte alles ignorieren. Ich habe 20 Jahre Erfahrung ungefähr mit dem Thema Design in der IT-Branche. Da habe ich schon alles Mögliche erlebt. Ich freue mich darauf, dass aber diese Design-Themen auch in den letzten Jahren auch deutlich zugenommen haben in der Aufmerksamkeit und dass auch dieses Zusammenspiel mit der IT auch wesentlich besser geworden ist. Ja, ich habe ja angefangen nach meinem Studium mit dem Thema Interaction Design und Interface Design und da ist da über die Jahre, sage ich jetzt mal, eine ganze Menge dazugekommen. Auch was User Research und Usability und sowas angeht. Und insgesamt ist aber eigentlich mein Hauptthema natürlich das User Experience Design Thema. Ja. Was ich aber heute besprechen möchte, ist Design Thinking und agile Entwicklung. Was ist meine Erfahrung? Also wie gehen wir damit um? Und wie könntet ihr da vielleicht auch davon profitieren, sage ich jetzt mal. Ja. Erstmal ganz kurz User Experience, Agile, Design Thinking. Da gibt es ja auch noch solche Begriffe wie Lean UX, Agile UX. Das ist schon eine ganze Menge Themen, die da aufgepoppt sind in den letzten Jahren. Die kommen immer wieder. Ja, man hört die immer wieder. Es ist eigentlich echt doch mal die Frage, finde ich, bevor man so anfängt, die zu sortieren und zu fragen, ja, wie passen die jetzt eigentlich alle zusammen? Ja, wie passt dieses große Bild zusammen? Woher kommt es eigentlich? Ja, warum haben wir jetzt plötzlich all diese Methoden, all diese Prozessen, die wir besprechen? Und wenn man da ein bisschen genauer hinguckt, dann ist der treibende Kraft ist schon die digitale Transformation, die uns eigentlich alle vorantreibt in der Branche. Und die Konklusion dabei ist, dass eigentlich die Anforderungen sich drastisch verändert haben, ja, in der Entwicklung, in der Produktentwicklung vor allem. Und da möchte ich ja gerne noch mal ganz kurz dabei stillstehen bleiben, um halt eben dann noch mal zu gucken, woher kommen diese einzelnen Sachen und was können wir da alles mitmachen. Ja. Wir kommen eigentlich aus einer Welt mit Marke und Produkt, das sich alles auch geändert hat. Ja, ein einfaches Produktmarke wird eigentlich schon fast zum Verb. Man merkt ganz einfach, dass das Nutzen in dieses Produkt halt eben viel mehr im Vordergrund steht und dass auch das Denken in Ökosystemen viel mehr im Vordergrund steht. Ich würde das Ganze jetzt nicht ablesen, das könnt ihr ja selbst auch machen. Ich will ganz einfach nur ganz kurz darauf hinweisen, wie stark unsere Welt, unser Umgang mit Produkte, mit Firmen, mit Ökosystemen sich auch geändert hat und vor allem, was für Einflüsse das auch auf uns hatte. Ja, ich will jetzt mal ganz kurz in mein Fachgebiet, sage ich jetzt mal, das Thema User Interface. Mal kurz schauen, woher wir alle gekommen sind und was das für einen riesen Einfluss gehabt hat, auch auf die Welt, in der wir jetzt alle leben. Ja. Wenn wir ganz weit zurückgehen, dann sind wir beim Command-Line-Interface, so sind wir über das GUI, jetzt natürlich das NUI, bis hin zu, sage ich jetzt mal, in näher Zukunft des Smart User Interfaces, die eigentlich schon komplett in meine Umgebung eingebaut sind, die auch sofort auf mich reagieren, intelligente Interfaces, die fast besser wissen, was ich machen möchte, bevor ich es eigentlich mache. Ja. Und was ist da jetzt eigentlich die treibende Kraft dahinter? Das ist ganz klar. Was das Human-Computer-Interface angeht, das ist eigentlich ist das Usability. Die Geschwindigkeit, womit ich das Ziel, das ich vorhabe, eigentlich erreichen kann. Ja, wie schnell kann ich mit dieses Produkt, mit dieses Ding mein Ziel erreichen? Ja, wenn ich ja noch mit dem Command-Line-Interface arbeiten muss, dann habe ich ja eine ganze Zeit, sage ich jetzt mal, gebraucht, um überhaupt zu verstehen, wie ich mit das Ding mein Ziel erreichen muss. Ja. Beim GUI war das noch, ja, da konnte man auch mal so einen Softwarekurs folgen. Ja, das macht man heutzutage auch noch immer, wenn man Photoshop lernt oder sowas. Da braucht man auch schon eine ganze Weile. Beim NUI merkt man schon, ja, selbst wenn ich meine Kinder ein Tablet in die Hand drücke, nach kurzer Zeit sind die schon weiter. Die wissen schon ganz einfach, wie sie damit umgehen sollen. Ja. Und da merkt man, dass das eigentlich ein sehr natürlicher Wandel ist, der dahinter steckt, das, was uns da alles treibt. Und dass es ganz einfach auch um ganz groß natürlich Convenience geht. Ja. Wir wollen alles, dass diese Produkte, diese Services, die wir alle nutzen, die müssen so schnell wie möglich gehen, die müssen so bequem wie möglich gehen. Und das ist das, was uns immer weiter und weiter vorantreibt. Ja. Und dabei wird natürlich auch die Anforderungen zu den Schnittstellen, die wir bauen, zu den Menschen mit den Produkten und den Services, sich komplett ändern. Ja. Und dabei, bei dieser Produktentwicklung, nochmal zusätzlich nochmal ein bisschen weiter geguckt, ist es natürlich auch so, dass die Firmen heutzutage schon ziemlich stark unter einem Innovationszwang stehen. Ja, die werden alle bedroht von Disruption. Viele wissen es noch nicht, einige wissen es schon. Aber wenn man sieht, mit was für einer Geschwindigkeit neue Produkte auf dem Markt angenommen wird, ja, da merkt man schon, dass die Firmen auch kaum, wenn eine Disruption kommt, kaum Möglichkeit haben zu reagieren. Wenn ein Konkurrent kommt, der sich wegdrängt, der einen wegdrängt durch eine bessere Service, es ist extrem schwierig, in der Kürze der Zeit überhaupt zu reagieren auf so etwas. Ja. Früher hatte man noch eine Vorlaufzeit. Ja. Bevor etwas auf dem Markt akzeptiert war es als Norm, das hat ja Jahre gedauert. Heutzutage kommt ein Service auf den Markt, in 0, nix ist das absolut akzeptiert. Ja. Und da kommt dann natürlich dieses Innovationsdilemma, was eigentlich dahinter steckt, was das Problem ist für diese Firmen. Wo wir ja zum Beispiel auch hier in unserem Kontext, hier in Deutschland, sehr stark auch merken, die deutschen Firmen sind eigentlich Weltmeister, sage ich jetzt mal, in evolutionäre Innovation. Das ist das, was sie absolut beherrschen. Das ist auch der treibende Kraft in der Wirtschaft gewesen. Und nun ist es halt eben so, dass das noch eine ganze Menge abwirft. Aber diese disruptive Innovation, das schnell und komplett neuartige Innovation, dass das schon auch eine riesen Herausforderung birgt für viele Firmen und viele Entwicklungsteams natürlich. Ja. Und wenn man das da mal zusammenfasst, ja, was braucht man alles dafür, um da mitzukommen, dann ist es eigentlich ganz klar. Man braucht eine unglaubliche Geschwindigkeit. Man muss ganz schnell Ideen irgendwie auf den Markt bringen können. Man braucht eine unglaubliche Flexibilität. Von heute auf morgen kann das irgendwo in eine ganz andere Richtung gehen. Ja. Man braucht destruktive Innovation. Man braucht erstmal eine ganze Menge Ideen. Man muss viele Ideen haben. Ja, alles auf eine Karte setzen, das funktioniert ganz einfach gar nicht mehr. Man braucht ein nutzerzentriertes Denken und Handeln. Alles muss irgendwie wahnsinnig bequem sein für einen Endverbraucher. Und man braucht viele neuartige Geschäftsmodelle. Und wenn man das dann so mal sieht, dann merkt man schon gleich, wo all die Dinge herkommen. Ja, schnelle, flexible Entwicklung. Ah, das steckt natürlich hinter diese ganze agile Entwicklungsbewegung. Ideengenerierung, das ist ja eigentlich Design Thinking. Ja, Design Thinking ist eine Innovationsmethodik. Viel, viel schneller gute Ideen aufbauen. Ja. Nutzerzentriertes Denken, ah, okay, das ist ja User Experience eigentlich. Das ist User-Centered Design. Und neuartige Geschäftsmodelle schnell aufsetzen, schnell ausprobieren. Das ist, was Lean Startup macht. Das sind diese Bewegungen. Eigentlich merkt man dann schon mal sehr schnell von, ah, okay, daher kommen all die Dinge. Das ist eigentlich der treibende Kraft gewesen hinter all diese Bewegungen. Und alle haben irgendwo, sage ich mal, auch ihre Rechtfertigung in das ganze Spiel. Ja, das ist ja eigentlich alles logisch, oder? Naja, doch nicht so ganz, ja. Das große Problem in dem Zusammenspiel mit all diesen Themen ist eigentlich, dass man merkt, ich brauche ein bisschen von das hier, ich muss ja Businesswissen haben, brauche ja neuartige Geschäftsmodelle, die ich schnell ausprobieren kann. Ich brauche Technologie natürlich, ich muss sehr schnell etwas bauen können. Ja. Ich muss auch verstehen, was funktioniert, was nicht funktioniert und ich muss den Nutzer verstehen. Nur dann komme ich halt eben hier in der Mitte an. Das Problem ist halt, ich brauche halt eben nicht nur dieses schnelle, flexible Denken in der technologischen Bereich, ich brauche den auch bei den Designern, der das machen muss. Und ich brauche den auch bei den Leuten, die hier diese Business-Perspektive mit reinbringen. Alleine nur hier in der Technologie agil zu sein, bringt mir ja nicht so wahnsinnig viel. Ich muss eigentlich das ganze Spiel mitkriegen. Ja? Und das ist wahnsinnig schwierig. Das ist also, dieses Chart scheint ja super einfach zu sein, aber aus irgendeinem Grund ist es schon extrem schwierig, all diese Leute mitzukriegen in dieses ganze Spiel. Ja. Was eigentlich eine Voraussetzung ist auch für Design Thinking übrigens. Ja. Und ja, ich glaube mal, dass ein großes Thema dabei ist, das Thema Personal Bias. Ich glaube, jeder hat so seinen eigenen Background, hat so seinen eigenen Hintergrund, seinen Kontext, worin er arbeitet. Und in viele Teams ist es genau das, was ich merke. Ja? Der Dev denkt, ja, ich muss mein Ding schaffen. Ja? Der Designer denkt natürlich auch immer von, ach, diese Devs kommen, ne? Denk nochmal, think out of the box. Ja? Und ja, der Businessperson, der denkt sowieso, der ist im Kindergarten. Ja? Also deswegen, das ist so wahnsinnig schwierig, in diesem Kontext alles überhaupt mitzukriegen. Und da habe ich auch keine konkrete Lösung dafür. Nur das Wichtige ist halt eben, diese Transparenz zu schaffen. Das, glaube ich, ist halt eben das, was ich auch ein bisschen mitgeben wollte heute, ist, wie gesagt, dieses Agile, dieses Schnelldenken, es funktioniert nicht nur in den Devs, es muss halt eben ganz einfach in dem gesamten Zyklus irgendwie passen. Wenn wir mit Design arbeiten, zwischen Design und IT, dann müssen die Designer auch mit in diese agile Entwicklung mitdenken. Wenn wir sagen, wir wollen schnell neue Produkte auf den Markt bringen, dann müssen auch die Businessleute mitdenken können. Die müssen auch mit involviert werden. Und das funktioniert nur, wenn man auf einer gemeinschaftlichen Basis miteinander kommunizieren kann, wenn man klare Prozesse hat. Und wie gesagt, immer wieder Culture Eats Strategy for Breakfast. Man kann Strategie machen ohne Ende, aber man muss es leben können. Man muss es eigentlich tagtäglich leben. Man muss die Leute alle mitnehmen können. Man muss mit den Designern mitarbeiten können. Man muss mit den Businessleuten, mit den Fachbereichen mitarbeiten können. Ansonsten ja, bringt es eigentlich die schöne Strategie auch nicht so wahnsinnig viel. Ja. So, nun, aber schon mal viel Kontext gesehen, wie passt das jetzt eigentlich alles zusammen? Jetzt gucken wir uns doch noch mal kurz diese Methoden an, worüber wir geredet haben, um mal zu schauen, was da wirklich dahinter sich verbirgt. User Experience oder User-Centered Design User Experience bedeutet eigentlich das, was ein Benutzer, eine Person eigentlich für eine Erfahrung hat mit einem Produkt oder einem Service. Eigentlich das Gesamte an die Erfahrungen, die er damit hat, positiv oder negativ, all das ist das, was man User Experience bedeutet. Und User-Centered Design ist eigentlich der Mensch und seine Erfahrungen mit diesem System und mit diesem Produkt in den Mittelpunkt zu setzen von der Entwicklung. User-Centered Design gibt es schon ganz lange. Das ist übrigens der ISO-Norm für den Prozess für User-Centered Design. Das ist, glaube ich, aus 2000 oder sowas ähnliches. Heutzutage würde man das natürlich noch ein bisschen schöner malen. Aber im Wesen geht es darum, Anforderungen, User-Research zu machen, den Benutzer so gut wie möglich und seinen Kontext zu verstehen, Personas zu beschreiben, Szenarios zu machen, Scenario-Focused Engineering nennen wir das, und da Mockups zu bauen, Wireframes zu bauen, Produktdesigns mit dem Benutzer zu testen und dann immer wieder in so eine Design-Iterationsschleife zu drehen und dann weiterhin in der Entwicklung weiterzugeben. Das ist eigentlich der Basis von User-Centered Design. Wie gesagt, das gibt es auch schon eine ganze Weile. Design Thinking, auf der anderen Seite, ist ein Ansatz, der dient, um viele Ideen zu entwickeln. Es hat eigentlich in sich nicht so wahnsinnig viel direkt mit Softwareentwicklung oder sowas zu tun. Design Thinking wird auch für Business Modeling und sowas alles genutzt. Und sie soll dafür dienen, um sehr viele innovative Ideen irgendwie mitzudenken. Ja? Design Thinking als Ansatz ist auch user-centered. Also es ist deutlich, dass man für das Design Thinking der Kontext von den Endanwender, von der Zielgruppe, sage ich jetzt mal, mit berücksichtigt. Es ist ein strukturierter Kreativprozess. Da gibt es ganz klare Regeln. Und ein wesentlicher Teil von Design Thinking ist das interdisziplinäre Kollaboration. Ja, da haben wir vorhin schon mal drüber geredet, wie wichtig es ist, dass diese verschiedenen Disziplinen miteinander zusammenspielen. Naja, das ist die Basis von Design Thinking. Eine Design Thinking Gruppe einzurichten mit Leuten, die alle gleich denken, bringt ja nicht so wahnsinnig viel. Da kommt ja nicht so wahnsinnig viel dabei raus. Ja. Und es ist, sind schnelle kreative Sprints, die man macht. Es ist timeboxed, es sind Menschen eigentlich ein bisschen auch unter Druck setzen, damit nicht zu viel geredet wird. Und schnell kurze Sprints, sofort Ergebnisse bekommen und dann wieder Iterationen bauen. Das ist eigentlich die Basis von Design Thinking. Im Großprozess sieht es so aus, dass man hier so eine Art Double Diamond, wie das heißt, macht. Man fängt an bei der richtigen Definition des Problems. Also eigentlich Design Thinking könnte man in zwei Teile aufteilen. Man redet hier über auf der linken Seite über das Problemfeld und auf der rechten Seite das Lösungsfeld. Wie gesagt, das ist typisch Design Thinking. Es wird ja fast genauso viel Zeit verbracht mit das richtig Verstehen von das Problem, als dass es wirklich Zeit verbracht wird mit das Kreieren von Lösungen. Hier fängt an mit der richtigen Definition des Problems, dann geht es in eine Beobachtung von den Nutzer, von dem Kontext, von dem System, worin er arbeitet. Und die Synthese ist dann eigentlich wirklich bis hin zu einer richtigen Design-Challenge zu definieren. Also was ist jetzt wirklich das Problem, was wir lösen für diesen Benutzer. Und von dort aus geht es dann wieder in der Kreieren von einer ganzen Menge Ideen, Prototyping und Testing. Und das ist natürlich in eine Iterationsschleife gedacht. Wir gehen jetzt noch weiter. Lean UX, Lean Startup. Kennt ihr bestimmt auch schon oder habt ihr auch schon mal davon gehört. Bei Lean Startup geht es eigentlich hauptsächlich um schnell eine Produktidee zu testen. Also es geht wirklich darum, was bringt hier Value. Und da steckt immer eine Hypothese dahinter. Also jede Idee wird als eine Hypothese gesehen, die erstmal getestet werden muss. Und dafür wird natürlich schnellstmöglich ein Minimal Viable Product aufgebaut, der getestet wird. Und erst wenn der Test positiv ist, wird es als eine bestehende These gesehen. Und daraus kommt natürlich diese Fail Fast and Pivot Slogan von einem Lean Startup. So. Der Prozess ist hier auch schön im Kreis. Also die Idee schnell umsetzen, kein großartiger Research oder sowas machen, schnell umsetzen. Messen ist halt eben essentiellen Teil bei Lean Startup und dann daraus lernen und weitergehen. So, agile Entwicklung in sich, das brauche ich hier wahrscheinlich auch niemand weiter zu erzählen, aber da gehe ich nur ganz schnell drüber. Agile Entwicklung kommt eigentlich aus das Bedürfnis heraus, um an Veränderungen von Anforderungen schnell reagieren zu können. Ja. Und ist halt eben aufgebaut und durch User Stories, die aufgebaut wird, diese einzelnen User Stories gehen dann in einzelnen Sprints rein, Design und Developed, und kommen dann über eine Feedback-Lupe dann natürlich wieder rein. So, wenn wir jetzt all diese Methoden mal auf einer Reihe sehen, was für ein Fazit können wir da draus schließen? Erstmal ja offensichtlich die Iterationen, die haben sich durchgesetzt. Solche lineare Prozesse sieht man ja kaum noch. Alles ist irgendwie im Kreislauf, sage ich jetzt mal. Alles ist in eine Iteration. Jeden einzelnen von diesen Prozessen hatte diese Schleifen drin. Zweitens, dieser Balanceakt, wo wir vorhin schon mal drüber geredet haben, das haben die alle. Es kommt immer wieder, testen, kommt es beim Nutzer an, können wir damit Geld verdienen, ist es machbar. Dass diese Herausforderung bleibt sozusagen bei allen bestehen. Und es gibt eine ganze Menge Schnittmengen. Irgendwo kommen die Ideen her. Ja, wir haben ja gesehen, Design Thinking ist ja eigentlich der Essenz, das Generieren von Ideen. Lean Startup fängt ja mit einer Idee an, um die mal zu testen. Der zweite Punkt, testen und verifizieren, scheint auch überall irgendwie drin zu sein. Der Nutzer spielt auch eine Rolle. Design und Build ist meistens drin, sehr schnell Prototyping. Und es geht um das Thema Wertschöpfung am Ende des Tages. So, und jetzt nochmal alle zusammen jetzt. Wie kriegen wir das alles hin? So, Design Thinking in sich, natürlich für die Kreation des Idee. Der Basisidee, der Startschuss sozusagen von der Produktentwicklung, von der Serviceentwicklung. Design Thinking in sich hat schon User-Centered Design Ansatz, wie wir vorhin gesehen haben. Lean Startup und Lean UX, das passt ja wunderbar zusammen. Das ist eigentlich, Lean UX ist eigentlich mit integriert in das Thema Lean Startup. Die Idee von Design Thinking kann hier komplett mit in die Lupe mit reinkommen. Und Agile und UX Development, das gucken wir uns gleich nochmal im Detail an, wie das funktioniert. Da das Thema Agile UX ist eigentlich auch schon etabliert. So, um nochmal irgendwie kurz einen Überblick zu geben. Wir sind hier bei dem Thema Design Thinking für die Produktidee. Die werden in Design Sprints zum Minimal Viable Product gemacht. Also diese Design Sprint dienen eigentlich darum, um so schnell wie möglich ein MVP zu bekommen. Diese MVPs werden natürlich als Hypothese getestet. Da wird eine Hypothese drum geschrieben. Die gehen in diese Research Sprints, wo natürlich ein schneller Test durchgelaufen wird. Und von dort aus werden die User Stories in den Mapping in das agile Entwicklung irgendwie mit reingegeben. Jetzt hätte ich gerne noch zwei Beispiele im Detail davon aus diesem Prozess, die wir jetzt gerade gesehen haben, mit reingenommen, um nochmal ein bisschen genauer anzugucken, nämlich diese Design Sprints und das Thema Agile UX. Der Design Sprint in sich, das ist ein Prozess, das hat ein bisschen, oder nicht ein bisschen, hat relativ viel Design Thinking drin. Es ist auch ein Prozess, der sehr agil ist, werden wir auch gleich sehen. Wir bei Microsoft nutzen das in verschiedensten Varianten, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt gerade eins gestern abgeschlossen, mit dem Kunden 5 Tage Design Sprint gemacht. Wie gesagt, wir haben da verschiedene Varianten davon. Ich würde jetzt gleich eine mal durchgehen, die ich gerade gemacht habe. Und die Idee dahinter ist halt eben in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum, in diese 5 Tage, mit einer recht großen Gruppe verschiedensten Leuten von Fachbereichen, Designer, IT-Leute, alle mit integriert, in kurzer Zeit eigentlich einen Prototype zu bauen. Ja. Und der Aufbau von diesem Design Sprint, den ich jetzt gerade gemacht habe, war auch so: Den ersten Tag geht komplett drauf, um die Problemstellung nochmal genauer zu beleuchten. Das ist da, wo wir, da muss ich auch nochmal ganz kurz davor sagen, bevor wir diesen Design Sprint machen, muss ich ehrlich zugeben, haben wir eigentlich schon ein paar Wochen Vorbereitung gehabt. Weil der erste Tag wird auch gefüllt mit, was wir nennen, Lightning Talks. Da kommen dann die Leute, die das User Research gemacht haben, die vielleicht auch die Endverbraucher, die Endnutzer, die Zielgruppe verfolgt haben, nochmal kurz Shadowing gemacht haben. Die werden dort in 5 Minuten, kurzer Zeitraum, ihre Ergebnisse darstellen. Und auf Basis davon wird natürlich versucht, nochmal klar deutlich zu machen, wo sind eigentlich die gleichen Probleme, was ist eigentlich das Thema, was wir lösen wollen. Am Ende des Tages stehen dann Design Challenges. Also was ist die genaue Definition von das, was man eigentlich in den Design Sprint lösen möchte. Der zweite Tag ist komplett für die Ideefindung gedacht. Da werden über verschiedensten Sessions in Iterationsschleife Ideen generiert, ohne Bewertung. Jeder macht so viele Ideen, wie er kann. Das ist eigentlich wirklich die Essenz auch, relativ viele Varianten da zu haben. Das ist auch ein Learning, das wir immer wieder haben. Da muss man die Leute auch ein bisschen versuchen, natürlich auch locker zu kriegen, weil viele denken immer von, ich habe eine Lösung. Ja, das ist es. Aber hier geht es echt wirklich darum, eine Masse zu bekommen. Ja, gerne. Ja, stimmt. Die werden kurz vorgestellt, aber dann in eine weitere Schleife. Also wir haben ja verschiedenste Sessions, wie ich gesagt habe. Das ist meistens eine halbe Stunde. Nach einer halben Stunde kommt nichts mehr. Also man muss echt wirklich die Aufgaben sagen von, okay, man kriegt eine halbe Stunde. Da werden eine ganze Menge Ideen generiert. Wichtig ist, dass man diese Ideen auch nochmal untereinander bespricht tatsächlich und dann in weitere Gruppen iteriert. Das, was wir machen oft, ist, dass wir sehen, dass diese Gruppen nicht mehr als 5 Leute beinhalten. Also ab 5 Leute ist es dann wieder schwieriger. Deswegen teilen wir oft Gruppen. Dann haben wir 2 oder 3 Gruppen in einen Design Sprint sozusagen, ja, die mehrere Design Challenges dann auch annehmen. Ja. Beurteilen oder bewerten tun wir an Tag 2 gar nicht. Das ist ja ganz wichtig, dass nämlich dieses Bewerten nochmal in Detail angucken, sei auch ein Voting, das machen wir an den 3. Tag nämlich. Ja? Das sind 2 Tage, die komplett losgelöst sind voneinander. Ja? Oft ist es auch so bei Design Thinking, dass man vielleicht ja, eine doofe Idee hat, aber irgendjemand anders kann das trotzdem etwas mit anfangen. Ja, deswegen ist es ja ganz wichtig, dass die Dinge da an diesem Tag, wo es wirklich darum geht, so viel wie möglich Ideen zu generieren, immer hängen bleiben. Ja. Der 3. Tag ist dann wirklich tatsächlich, die Dinge nochmal in Detail anzuschauen. Sich natürlich auch, ja, für das eine oder andere muss man auf jeden Fall Entscheidungen treffen. Da sind dann auch Voting Rounds drin, ja, wo jeder mit Punkten Ideen bewerten kann. Und dann werden auch die Storyboards gemacht für das Prototyping. Also da wird nochmal in Detail Storyboarding gescribbelt, wie eigentlich der Benutzer dann letztendlich mit das Produkt oder mit diesem Service umgehen sollte, um ganz einfach in Rough Drafts schon eine gute Vorstellung zu haben, von wie das Produkt funktionieren sollte. Wir haben, das ist nicht das Gleiche, aber ich habe jetzt letztes Jahr auch mit dem Thema HoloLens verschiedene von diesen Sprints gemacht. Und da hatten wir dann tatsächlich auch richtig Storyboard-Artists mit drin. Ja, Leute, die dann echt wirklich auch mitkommen, um genau diese Dinge zu machen. Weil es wahnsinnig wichtig ist, dass man ein Bild hat, dass man visuell denkt, dass man ein Bild bekommt, von wie das Ding funktionieren sollte. Ja. Auf Basis davon wird am vierten Tag gebaut. Ja, da machen wir Prototyping. Das hängt so ein bisschen von der Situation ab. Ist es ein Prototype, der ein reiner Paper-Prototype wird? Ja, wird es eigentlich nur Scribble sein? Wird es gebastelt sozusagen? Oder machen wir da, was wir jetzt auch die Woche gemacht haben, das war ein reiner PowerPoint-basierter Click-Dummy letztendlich. Ja. Wir haben dann sehr schnell Wireframes gebaut in PowerPoint und dann von dort aus schon Click-Dummy gebaut. Das kann sein, je nachdem, wie aufwendig man hier mit verfahren möchte, dass man natürlich diese 5 Tage bricht. Ich würde ehrlich gesagt sagen, dieses Sprint muss eigentlich in eine Woche durch. Ja? Weil das Wichtige ist, dass man, wenn man, was wir gemacht haben, auch jetzt bei der letzten Sprint, dass man die Leute, die man vorher, vor dem Sprint noch interviewt hat, als Benutzer, als Zielgruppe, die am 5. Tag einzuladen und dann am 5. Tag diesen Prototype in die Hand zu drücken und zu fragen, ja, löst das das Problem? Kommen Sie damit zurecht? Ja. Und ja, der große Vorteil von so einem 5-Tage-Sprint ist, dass man halt eben in extrem, extrem kurzer Zeit eigentlich eine konzeptionelle Idee visualisiert hat, realisiert hat und auch gleich ein Feedback bekommt. Ja, und natürlich, dass man auch Entscheider mit in den Prozess mit reingezogen hat. Man hat Leute aus verschiedensten Fachbereichen mit in den Prozess mit drin, die haben das auch mitverfolgen können und man braucht alles nicht aufwendig zu dokumentieren, zu präsentieren. Ich weiß nicht, wie viele Besprechungsrunden, um alle zu erklären, warum dies, jenes und das heißt. Du hattest noch eine Frage? Ja, genau. Also eigentlich ist die Vorbereitungszeit für so einen Design Sprint, könnte man schon einschätzen, dass es so 1 Monat, 1,5 Monate sind, bevor man richtig so einen Sprint machen kann. Weil man doch gewisse Rahmenbedingungen klären muss, man muss noch ein bisschen Research machen können. Das ist sehr wichtig, dass diesen Input auch steht. Und oft ist es auch so, dass man die richtigen Leute für diese 5 Tage auch nicht so mal einfach blocken kann. Ja. Diese Termine müssen organisiert werden, die Räume müssen organisiert werden. In diesem ganzen Kontext ist übrigens der Raum extrem wichtig. Ja. Was für ein Raum ist es? Man kann ja nicht einen Standard-Meeting-Room nehmen mit einem riesen Tisch in der Mitte. Ja. Deswegen, da steckt schon ein bisschen Organisation drin, muss man ehrlich sagen. Und also ich würde mal ausgehen von ungefähr 1 Monat, 1,5 Monaten Planung, damit man auch den richtigen Input hat auch für den Design Sprint. Ja. Genau. Also das, was ich mitgenommen habe aus diesen Design Thinking Sprints, die ich mitgemacht habe, die Teilnehmer müssen geführt werden. Es ist also nicht jeder hat sofort das Verständnis von, wie so ein Kontext funktioniert. Man muss schon auch Regeln stellen, dass bestimmte Ideen nicht sofort beurteilt werden, zum Beispiel, dass die Leute nicht durcheinander reden können. Es sind die simple Sachen, aber man kann nicht erwarten, dass jeder so in diesen Kontext sofort mitmachen kann. Prototyping ist auch so ein Thema. Nicht jeder weiß, wie er sich da wirklich einbringen kann. Da muss man schon auch ein bisschen vorbereitet sein. Wie kann man die Leute, wie kann man da das meiste draus holen, sozusagen, aus diesen Teilnehmern. Ja. Entscheider gesucht, ganz wichtig, an verschiedenen Stellen in diesem Prozess müssen tatsächlich Entscheidungen getroffen werden. Und es ist ganz wichtig, dass die Leute auch verstehen, dass sie da ein Feedback, einen Input liefern müssen. Ja. Verschiedene Perspektiven einplanen, ganz wichtig, habe ich schon ein paar Mal betont, eine ganz homogene Gruppe bringt eigentlich nichts in einen Design Sprint. Ja. Da kann man es auch lassen, ehrlich gesagt. Es müssen eigentlich die verschiedenen Stakeholder müssen mit drin sein, die müssen mitvertreten sein in dem gesamten Ding. Und ja, wie gesagt, versuch so viel wie möglich Varianten zu bauen. Das auch meine Erfahrung am Anfang, hat man trotzdem noch so irgendwie das Gefühl von, man baut ein Produkt, man baut eine Lösung. Ja, das steckt eigentlich so ein bisschen in uns, dass wir irgendwie immer denken von, ja, wir haben jetzt ganz lange an eine Idee gebastelt, das ist die Idee. Versuche aber trotzdem noch weitere Ideen zu kriegen. Ja. Weil das ist eigentlich der ganze Sinn der Sache, dass man am letzten Tag diese Tests machen kann und dass man auch mal A-B-Testing machen kann, verschiedenste Varianten durchprobieren kann. Ja. So, zweite, was ich noch mal ein bisschen in Detail anschauen möchte, was wir in der ganzen Prozess gesehen haben, oder was dann wieder ganz am Ende war, ist das Thema Agile UX. Jetzt springe ich wieder auf Englisch. Und da möchte ich halt eben diesen Ansatz von den Dual Track Scrum nochmal kurz erläutern. Das ist eigentlich das, was wir so prinzipiell machen, wenn wir mit User Experience in einen agilen Entwicklungsprozess mit drin sind. Und das heißt, dass wir eigentlich zwei Parallel-Tracks haben im Sprint. Einmal einen Dev-Track und einmal einen Design-Track haben, die aufeinander abgestimmt sind. Und der Dev-Track beschäftigt sich natürlich mit dem Erstellen von diesem jeweiligen Code für diesen einzelnen User-Stories, die benötigt sind, also für die einzelnen Features. Und die Design-Tracks müssen sich kümmern, natürlich haben die richtigen Requirements, die richtigen Anforderungen für diese Features, wie reagieren die Nutzer auf diese Features, natürlich auch das Testing und selbstverständlich natürlich auch das Design, also das Interface-Design, das Interaction-Design irgendwie zu lösen. Und das sieht dann ungefähr so aus, sieht ein bisschen komplizierter aus, ehrlich gesagt, als das es ist. In Sprint 0 ist natürlich die ganze Planung und die ursprüngliche Sammlung von Dokumente, die man braucht in den einzelnen Sprints. Der erste Sprint ist natürlich für den Dev der Fokus von das Aufsetzen von das ganze System, sich beschäftigen mit den Dingen, die extrem, extrem wichtig sind in der ganzen Development-Schleife, die aber kaum eine Auswirkung haben auf das User Interface, weil natürlich die ganze Design Track fängt ja erst nochmal an. Die haben ja noch nicht wirklich was das User Interface angeht. Die bauen das Design für den Sprint 2, für das Development in Sprint 2, selbstverständlich. Die müssen ja eins vor sein. Und die versuchen halt eben auch hier schon die Informationen der Research hinzubekommen, was Sprint 3 angeht. Und so weiter geht natürlich Sprint 1, gibt natürlich sein Ergebnis an Sprint 2 von einem Design-Track. Dort wird das getestet. Das ist der Testfokus, sage ich jetzt mal, in den Design-Track. Die müssen gleichzeitig auch den Sprint 3 schon vorbereiten, was das Interface angeht. Und die müssen ihr Research machen für den Sprint 4. Und so muss es eigentlich in der Theorie immer weiter vorgehen. Heißt, die UX-Designer müssen eigentlich immer ein Sprint vor den Devs sein, was extrem schwierig ist und meistens unterschätzt wird. Deswegen ist es auch unter den UX-Designern nicht immer die beliebte Lösung, weil sie immer irgendwie in diesen Zyklus reingehen, aber in 0, nix eigentlich hinterher rennen. Ja, das ist eigentlich das große Gefahr, dass die UX-Designer ganz einfach nicht hinterherkommen und die Devs warten müssen oder das ganze Thema UX eigentlich komplett nicht hinterherkommen. Communication is key, wie gesagt, vieles muss hin und her weiter übergeben werden, aber das ist eigentlich auch ein der Stärke von diesem ganzen Agile-Ansatz, ist, dass sehr viel Wert gelegt wird auf Kommunikation und zu wenig User Research und Usability Testing, wie gesagt, diese Tests und der Research steckt mit in dem Sprint. Ehrlich gesagt, ganz oft wird nur der mittlere Teil richtig mit betrachtet und die zwei äußeren fallen so ein bisschen hinten rum. Das liegt meistens daran, wie gesagt, an Thema 1 ist, dass die UX-Designer oft in 0, nix eigentlich schon hinterherrennen. Ja. Wobei sie eigentlich voraus sein müssten. Konsistente Teams sind immer schneller und besser. Wenn man anfängt, Leute zu tauschen in diese Teams, dann kommt man sowieso nicht mehr hinterher. Und Wireframes sind gleich Specs. Wenn man hier Spezifikationen irgendwie schreiben muss, ist man schon gleich verloren. Ja, da kommt man gar nicht mehr hinterher mit dem ganzen Thema. So. Und deswegen auch wieder Punkt 2, Communication is key. Lieber mit einem Wireframe rüberlaufen und erklären, wie es funktionieren soll, als jetzt eine ganze Prosa aufzusetzen, was niemand liest. So, das sind eigentlich so ein bisschen die Hauptlearnings, die wir haben, was dieses Dual-Track-System angeht. Wie gesagt, meine Erfahrung, das war jetzt eigentlich auch das ganze Thema, was ich heute erklären wollte dabei. Agile hat ein wahnsinniges Potenzial, uns weiterzuhelfen in diese Digital Transformation. Ist absolut ein Muss. Aber auch Designer und auch Fachbereichen und Leute, die andere Stakeholders, müssen in diese agile Entwicklung mitspielen und mitspielen können. Ja, du hattest. Ja, ja, genau. Also dieses Thema ist tatsächlich so, dass hier eine Schleife entstehen kann. Ja, der ist nicht Teil des Development Team, weil wie gesagt, das große Problem mit dem UX in das ganze Thema Agile. Deswegen ist es auch nicht immer so beliebt unter den Agile unter den UX Designern. Entschuldigung, ist, dass sie sehr schnell unter Druck kommen. Also wenn der UX-Designer Teil des Dev-Teams ist, dann muss er eigentlich schon von Tag 1 Output haben. Das kann er eigentlich nicht haben, wenn er seinen richtigen UX-Prozess macht. Das Wichtige ist, dass die Devs, die sitzen da, die wollen machen, die wollen etwas bearbeiten, die wollen eigentlich wissen, welche Funktionen sie wie irgendwie implementieren müssen. Das muss schon ein bisschen vorbereitet sein. Das ist das, was ich meinte mit diesem Vorlauf, den sie haben müssen. Ansonsten hat der UX-Designer so nicht die Freiheit, auch mal seine Schleife zu drehen und mal auszuprobieren und so mal zu gucken, wie es geht. Und na, können wir die Navigation doch mal ganz anders machen. Das ist eigentlich der Hauptgrund, dass er tatsächlich seine Freiheit noch hat, sein UX-Design auch wirklich so zu machen, wie es gedacht ist. Ja. Und das Thema, genau, das ist eigentlich die Essenz davon. Das Problem ist tatsächlich, dass das ganz oft so ist, dass hier dieses Thema ein bisschen unterbesetzt ist oder unterbeleuchtet ist und dass es tatsächlich genau zu das kommt am Ende des Tages trotzdem, was Sie jetzt gerade eben beschrieben haben, dass der UX-Designer dann plötzlich mit in diesen Sprint mit reinrutscht. Ja. Und dann hat er natürlich nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, ich muss doch nochmal mein User Research irgendwie weitermachen oder Usability. Dann hängt er sehr schnell von, ich bin eine Lieferstelle, ich muss schnell Wireframes bauen. Ja. Das ist eigentlich das Wichtige bei der ganzen Sache. Okay, zusammengefasst, was wir gesehen haben, ist halt eben dieses Zusammenspiel Design Thinking, Agile UX. Da haben wir die Brücke gebaut mit dem Thema Lean UX. Und ich habe in der ganzen Prozess auch nochmal zwei Themen in Detail ein bisschen beleuchtet, nämlich der Design Sprint, den wir öfter einsetzen, um aus dem Design Thinking ein Minimal Viable Product zu holen. Und der Dual Track Scrum, den wir nutzen, um Agile Development und Agile UX zusammenzukriegen. Okay, vielen Dank. Haben Sie noch Fragen, Anmerkungen? Nee, alles klar. Ja, sehr. Ja, das ist eine gute Frage. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück daran. Also hier muss man pro Sprint schon mit 3 Leute denken, mindestens, ja, für ein Feature. Ja. Weil eine Person hier als UX-Designer, der läuft von Tag 1 schon hinterher. Ja. Genau.
Sie haben ja quasi in der Zusammenfassung gesagt, die
Nee, also ja, genau. Nee, also ein Sprint ist eigentlich ideal, weil das ist auch die Möglichkeit, wo sie dann auch tatsächlich auch hier Feedback geben können. Ja, dann laufen sie eigentlich ganz gut mit. Das Problem kommt irgendwie nur, wenn sie hier, sage ich jetzt mal, im Stocken kommen und nicht hinterherkommen mit gewissen Themen und dann plötzlich, sage ich jetzt mal, eher parallel laufen als vorlaufen. Ja. Das ganze Ding jetzt in 10 Sprints vorausmachen, dann kommen wir wieder fast doch in dieses Wasserfallprinzip rein. Das macht dann an der Stelle auch nicht mehr Sinn. Nee. Nee, diese Feedbacks-Loops sind schon ganz wichtig und ja, also 1, 2 Sprints vielleicht, aber mehr würde das jetzt auch nicht machen. Okay. Dankeschön. Schönen Abend noch. Danke sehr.